Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kathi, Angie und Jenny.
Und Kerstin.
Herzlich willkommen zurück auf dem Gebrauchtwarencenter. Heute wieder in vollständiger Runde, denn wir haben was zu feiern, Leute.
Juhu!
Unbelievable. 3 Jahre Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Wer hätte das gedacht?
Ich dachte jetzt 100 Jahre.
100 Jahre.
100 Jahre, ungefähr.
Fühlt sich so an. Nein, Quatsch. 3 Jahre, aber es fühlt sich gut an. Und wir danken allen da draußen, die sich unseren Wahnsinn regelmäßig anhören. Schöne Grüße an euch. Wir haben euch heute wieder ein Schätzchen mitgebracht. Heute wird es eine Dreierfolge.
Mhm. Ja.
Heute sprechen wir nämlich über die Toteninsel. Aber ich habe Fragen, Leute. Warum stehen hier Tauben?
Das geht auf mein Konto. Ich dachte, oh mein Gott, nach 3 Jahren wird es Zeit, dass wir uns ein eigenes Maskottchen zulegen. Ich bin da mal so die Tiere durchgegangen, die bei den 3 Fragezeichen vorkommen, und dachte mir, rasende Löwen, Bergmonster und Superwale sind einfach schlechte Haustiere. Blieb der Perlenvogel, also die Taube. Also habe ich 4 Tauben gekauft.
Heißt, die sind für uns jetzt, unsere persönlichen
Richtig.
Tauben.
Okay, ich sehe schon Kathis Blick. 4 Tauben.
Kathi kämpft schon mit Übelkeit oder geht's noch?
Aber ich muss die nicht mit nach Hause nehmen, die kann
Nein,
hier bleiben, oder?
Ich habe vorausgedacht und habe hinter Schuppen 3 einen leerstehenden kleinen Holzverschlag gefunden und den zum Taubenschlag umgebaut.
Also
mit
Freiflugpoliere,
mit Sitzstangen, mit allem drum und dran.
Ich finde die Idee super. Ich hole meine mal eben raus. Ich finde die echt ganz schön süß. Ich gucke mir die gerade mal an.
Komm mal her.
Oh, lass sie in den Käfig.
Nein.
Guck mal, die guckt. Oh,
es sind keine Straßentauben. Es sind Zuchttauben.
Nein. Also, eine wunderschöne Zuchttaube.
Ja.
Hey, nennst du sie jetzt Kathi, deine Taube? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ist schon ein bisschen, Kathi, ich glaube, wir müssen, also Leute, so sehr ich jetzt hier, also erstmal vielen, vielen Dank, Kerstin.
Gerne.
Also ich freue mich über meine Taube.
Ich freue mich auch richtig. Ich möchte dir auch mit nach Hause nehmen, vielleicht.
Ich habe gemischte Gefühle.
Ja. Danke, Kerstin. Ich fand, das war eine super Idee.
Gerne.
Heute
Futter und alles
Perlen.
Steht auch schon im Verschlag.
Heute keine Perlen.
Aber Kerstin, ich glaube, du musst uns dann noch mal ein kleines bisschen Nachhilfe geben, wie man so Tauben pflegt, füttert und sauber macht und so. Also ist das wie bei Blacky, einfach sauber machen oder muss man da irgendwas beachten? So?
Die sind ziemlich leicht zu halten. Also es ist, sie brauchen was, wo sie drauf sitzen können, also eine Sitzstange. Es sind Körnerfresser, also Mais, Weizen und ähnliches. Das finden die ganz großartig. Mhm. Und sie haben halt gerne eine Schüssel, wo sie das Gefieder drin reinigen können, also eine kleine Badewanne. Die sind also wirklich billig im Unterhalt. Das ist gut zu machen.
Aber
ich finde, wir sollten sie zusammenlassen, weil es sind Schwarmvögel. Sie sind nicht gerne alleine.
Nicht, dass Blacky hier ganz eifersüchtig wird, ne? Und dann hier uns total Randale macht.
Mhm. Ja, das wollen wir
ja. Aber wenn sie hinten im Schuppen leben, dann sind sie ja räumlich getrennt.
So, ich packe meine mal erstmal zurück in den Käfig.
Mhm.
Also ich verspüre jetzt schon eine enge Bindung, muss ich sagen, zu heute keine Perlen. Okay.
Das freut mich.
Okay, ein bisschen. Ja, doch, vielleicht. Ein bisschen eklig ist es schon, wenn die. Oh, okay. Wenn die Federn einem so ins Gesicht fliegen. Aber trotzdem ist sie süß. Ja.
Aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier für die Aufnahme ein klein bisschen Ruhe.
Ja, warte mal, ich habe.
Weil die Guren ja sonst.
Ich habe eine Idee. Warte, gib mir mal die Käfige. Warte.
Bitteschön.
Ja, hier.
Ich habe eine super Idee. Brock, kommst du mal? Kannst du hier mal eben, das sind Tauben, richtig? Kannst du die mal eben hinten in den Schuppen? Da hat Kerstin, ganz hinten durch. Okay, alles klar. Danke. Okay, so, jetzt müssten die unsere neuen Haustiere gut versorgt sein.
Das wollen wir hoffen. Ich hoffe, er findet Schuppen. Den Tauben.
Vielleicht hätten wir den Brief, also den Tauben den Weg erklären sollen. Die finden den dann Nee, ja. Egal.
Das kriegt er hin. Ich glaube an ihn.
So groß ist der Platz jetzt auch wieder nicht. Also das sollte er hinkriegen.
Irgendwann. Kriegen wir hin. Ja, dann, wie gesagt, heute Folge 100.
Ja, und vielleicht
die Toteninsel.
Genau, Folge 100. Wie unsere treuen Instagram-HörerInnen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, denn ihr wart maßgeblich daran beteiligt, dass wir zu unserer Folge kommen. Also, wer uns noch nicht folgt, kaffeeklatsch-vom-gwc heißen wir auf Instagram, kleiner Werbeblog. Und da haben wir euch die Chance gegeben, abzustimmen, was denn unsere Jubiläumsfolge sein soll. Und ich muss sagen, das war ganz schön spannend, denn das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und am Ende stand dann zur Wahl Folge 175 Schattenwelt, Folge 100 Toteninsel und dann zweimal eine Kombination, einmal die brennende Stadt und das versunkene Dorf und einmal unsichtbarer Gegner und der magische Kreis. Und ich muss sagen, ich fand diese ganze Auswahl, die ja schon aus der Hörerschaft kam, schon super und dachte, ich will eigentlich alle haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich dachte so, cool, will ich alles machen. Und dann haben wir eben diese vier Optionen zur Abstimmung gegeben. Und ja, mit 31% hat die Toteninsel gewonnen. Also nicht so ganz so klar, sondern nur knapp vorbeigezogen an der Option brennende Stadt und versunkenes Dorf. Die hatten 28%. Also das war wirklich super knapp. Und an dritter Stelle sind die beiden anderen Folgen, und zwar einmal Schattenwelt als Dreierfolge und die Kombi unsichtbarer Gegner und der magische Kreis mit jeweils 21%. Also daran sieht man, auch unsere Hörerschaft fand alle Kombinationen super. Vielleicht legen wir die ein oder andere Kombi auch mal auf Seite. Habe ich auf jeden Fall total Bock, die dann noch irgendwann mal so zu besprechen.
Das ist ja nicht ausgeschlossen.
Nö.
Genau. Gut, dann haben wir was zu Buch.
Ja, und also grundsätzlich ist die Vorlage, also Autor der Geschichte ist André Marx. Was ich ganz interessant finde, weil das ja vor allem bei den jüngeren Folgen immer sehr unterschiedlich ist, ist, dass bei der Jubiläumsfolge Buch und Hörspiel quasi mehr oder weniger parallel rausgekommen sind. Ja. Mhm. Also das Buch ist im September 2001 erschienen und das Hörspiel dann am 15. Oktober 2001. Also das Buch wirklich nur minimal vorher. Und das finde ich ganz interessant, weil es ja teilweise so durcheinander ist und dann auch nicht die gleiche Nummer haben oder so, aber hier wurde sich da an einen Weg gehalten. Ja, wollen wir zum Klappentext oder hat noch jemand was?
Kommen wir später darauf, auf die Titel der einzelnen Kapitel?
Würde ich sagen.
Gut, dann habe ich nichts.
Genau. Klappentext. Wir bräuchten eigentlich so einen Einspieler, der Klappentext.
Der Klappentext.
Oder fancy Musik. dann lege ich mal los. Ein seltsames Rätsel und ein unbekannter Anrufer. Die drei Fragezeichen haben alle Hände voll zu tun. Wer oder was verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen Namen Sphinx? Alle Feen laufen auf der Montana zusammen, einem Schiff, auf dem der neueste Fall für Justus, Bob und Peter eine dramatische Wendung nimmt. Okay.
Ja. Auf jeden Fall ein Klappentext mit Cliffhanger, also.
Ja. Und kurz und knackig.
Ja. Dafür haben wir dann ja diesmal drei Klappentexte.
Genau. Kriegt heute die geballte Ladung. Aber fangen wir an mit Teil A.
Aber und mal noch, bevor wir zu Teil A kommen, habe ich das richtig in Erinnerung, weil ich die Hörspielkassetten ja nicht habe, Schande über mein Haupt, das war doch so ein Schieber, ne?
So ein Dreier-Kassetten, ne? Oder genau. Drei CDs in einem Pappkarton, also in einem Schuber, ja.
Ja, genau. Und dann konnte man die da reinpacken. Oder packte.
Wieso?
Richtig.
Kaufte. Nee, nur so.
Ach so, einfach.
Fiel dir gerade so ein. Okay.
Weil ich mich nicht mehr recht erinnerte.
Sag mal, Kerstin, du sagst jetzt so oder CD. Warst du etwa ein CD-Kind, Kerstin?
Also ich muss gestehen, also die 100, das hat mich doppelt gefreut, dass wir die machen. Weil das war mein Wiedereinstieg bei den drei Fragezeichen.
Ah, okay.
Da war ich so Anfang, Mitte 20 und war erkältet. Also mir ging es echt schlecht. Und ich dachte, ich brauche irgendwas, was ich im Hintergrund hören kann und vor mich hinsiechen kann. Und habe dann habe gedacht, guck doch noch mal, ne, so bei den Hörspielen. Stolperte über die drei Fragezeichen und dachte so, oh ja, das ist eine schöne Idee, bist du früher schon gut so eingeschlafen? Nehme ich. Mhm. Und habe dann gedacht, welche nimmst du? Und da war es dann die 100, dann habe ich gesagt, dann nimm direkt den Dreierpack. Ich habe sie als Kassetten gekauft damals.
Okay.
Habe gedacht, wenn dann auch Oldschool. Mein Cousin später hat sie auf CD gekauft und daher weiß ich, dass die CDs auch drei einzelne CDs waren.
Okay.
Und nicht so eine Packung, wo drei Stück drin sind, sondern drei einzelne CD-Hüllen in eben auch einem Pappschuber, genauso wie die Kassetten.
Gut ich rausgeredet.
Ich habe sie damals aber auf Kassette gekauft. Ja, habe ich gut gemacht. Ne?
Noch ganz knapp gerettet. Ja.
Aber dann können wir ja einem Erkältungsvirus Dank sein.
Ja.
Sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Mhm.
Das stimmt.
Das ist richtig. Oder ich könnte nur bis Folge 41 mitreden.
Folge A, das Rätsel der Sphinx, startet ja damit, dass sie einen Anruf bekommen mit einem Rätsel. Mhm. Genau. Und das Rätsel ist, soll ich es vorlesen?
Ja, lies mal kurz das Rätsel vor.
Was geht am Morgen mit 4 Beinen, am Mittag mit 2 und am Abend mit 3 Beinen? Hat aber nur eine Stimme.
Mhm. Genau, der mysteriöse Anrufer und der geneigte Zuhörer denkt sich doch gleich, wer kann das denn nur sein? Kill Surprise, wir kommen ja gleich drauf, wer es ist. Aber genau, dieses Rätsel wird gestellt und ja, der Anrufer macht ordentlich Druck, löst das Rätsel, ne? Sonst sterbt ihr. Und ja, Justus zermartert sich erstmal das Hirn und genau. Dann tatsächlich kommen ja die Jungs in die Zentrale und Justus hat aber das Rätsel schon gelöst, aber er gibt zu, nicht selber, sondern er sagt, man muss ja nur wissen, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es findet oder wo es steht, fand ich sehr clever. Und das Rätsel wird ja dann gelöst mit der Mensch, wo ich hab's früher nicht verstanden, ich verstehe es heute nicht. Ich finde es irgendwie blöd, das Rätsel, muss ich sagen. Findet ihr das nicht auch blöd? Heißt,
also ich habe es nicht lösen können, aber also die Antwort ist ja schon sinnig.
Ja, die ist sinnig, aber das ist total blöd, das Rätsel.
Ja, also
ich gebe zu, ich bin in der Oberstufe mit Ödipus gequält worden, mit dem Buch. Und da kommt dieses Rätsel eben drin vor. Daher kannte ich es, als ich die Folge gehört habe. Wie gesagt, mein Wiedereinstieg. Die Erklärung, ich finde es logisch. Und wenn man, ich meine, es ist griechische Mythologie. Die haben damals ja gerne in irgendwelchen Fabeln gesprochen. Also ich finde es in sich schon sich selbst erklärend, wenn man die Lösung denn dann hat. Ja. Heute würde dieses Rätsel als modernes Rätsel nicht mehr durchgehen. Mhm. Also, weil heute geht kaum noch einer am Stock, sondern eher am Rollator. Und dann wären wir wieder bei 4. Oder 6. 4 Räder plus 2 Beine.
Ja, das stimmt.
Aber das war jetzt eine gute Überleitung, Kerstin, genau. Weil die Jungs kommen ja auch schnell darauf, dass es irgendwas mit einer Sphinx zu tun hat und schwärmen dann natürlich direkt aus und wollen ja Recherche betreiben. Und die Recherchen in der Bib laufen diesmal leer. Aber die LA Post, die hat natürlich was zu bieten. Und das ist ja so süß, dass er da stundenlang irgendwie alles absucht und nichts findet. Aber Mrs. Grayson ist natürlich voll am Start, weil wenn die nämlich mal einen Artikel gelesen hat, dann weiß die das für immer. Und sie hatte dann den passenden Artikel von dieser Gruppe Sphinx am Start und konnte dann eben mit der entsprechenden Information aufwarten, dass es da eine Dr. Svensson gibt, die da schon mal ordentlich Mist gebaut hat. Und zwar wird dann kurz erklärt, dass es da um illegale Archäologie geht. Das heißt, dass die Gruppe da angeblich offiziell archäologische Befundung oder Untersuchungen gemacht haben, dass sie aber in Wirklichkeit das Ganze mit illegalen oder gefälschten Papieren gemacht haben und dass diese Dr. Svensson dabei eben aufgeflogen ist und dann, ich weiß gar nicht, wie lange war sie im Knast?
5 Jahre, glaube ich.
Ja, irgendwie so. Also es war nicht so fürchterlich lange, obwohl ich für Kunstraub schon dachte, ja, so, oh, finde ich schon ordentlich.
Meines wären 5 gewesen.
Genau. Ja, meine ich auch.
Und genau, das kommt dann eben mal rum und dann wissen wir natürlich direkt, ah, okay, wir haben einen Fall, da soll es irgendwie drum gehen und darauf wollte uns dieser Anrufer eben stoßen. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ja, das finde ich eine ganz clevere Überleitung, wie das so alles zusammenkommt.
Mhm. Ja, und dann fahren sie ja auch gleich dahin und klingeln, die ist erstmal nicht da.
Genau, bevor wir zu Dr. Svensson kommen, ich muss ein Zitat bringen, weil ich es hart, hart abfeiere. Weil die wichtigste Info kommt ja nicht von den 3 Fragezeichen und auch nicht von Mrs. Grayson, sondern von Jelena. Mhm. Und ich liebe diesen Satz. Justus sagt, was zum Teufelsgeiger hat die denn damit zu tun?
Ja.
Ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand's mega, Idee. Diesen Verweis auf die Folge mit Jelena. Direkt wieder so Justus ganzer Hass auf diese Detektivin, die ihm immer haushoch überlegen ist, was dieses Köpfchen angeht und musste ich mega drüber
lachen. Und es auch in dieser Folge wieder sein wird.
Mhm. Und sie lässt es Jelena ihn auch so richtig spüren. Sie kostet es voll aus.
Ohne Jelena wären sie verloren.
Genau, ohne Jelena hätten die halt diese Info über die Dr. Svensson nicht. Das wollte ich jetzt nochmal hervorheben und ich fand dieses Zitat so geil. Genau, dann Peter steigt natürlich vorher noch aus, ne? Der kriegt ja eine richtige Panikattacke und sagt, also macht ihr das mal alleine, beziehungsweise er gibt vor, er müsste seinen Eltern helfen und dann fahren sie ohne Peter zu Dr. Svensson.
Ja, aber er steigt nicht freiwillig aus. Justus lässt ihn quasi aussteigen, ne? Justus sagt ja, naja, bevor du dir irgendwelche billigen Ausreden ausdenken musst.
Du kriegst ja schon hektische Flecken, sagen sie dann. Der ist voll im Panikmodus. Ja.
Ja, und dann sind sie, wie gesagt, bei Frau Dr. Svensson vor der Tür, klingeln. Keiner da, aber in dem Moment kommt ein Auto vorgefahren. Und sie treffen auf die gute Frau, die direkt sagt, ich spende schon für den Tierschutz, ich will keine Zeitung und die ultimativ abwimmeln will.
Voll.
Ja. Genau, und dann versuchen sie aber, sie anzuquaken und sie kommt nicht so richtig mit Infos um die Ecke. Und dann spricht Justus sie auf Swings an und dann kriegt sie auf einmal hektische Flecken und lässt alles auf einmal fallen. Und ja, die Jungs machen sich dann aber auch schnell wieder, nachdem sie der Svensson geholfen haben, die Sachen aufzuheben, machen sie sich schnell auf den Weg wieder zurück. Und Bob denkt, das war alles nicht so von Erfolg gekrönt, aber da hat er mal wieder nicht mit Justus gerechnet.
Genau, der mit seinem fotografischen Gedächtnis hat natürlich alle Termine, alles, was er lesen konnte zumindest, abgecheckt und wusste, heute Abend steht ein Date an, sehr auffällig, mit S, ne? Ein Date mit S, kann ja alles sein, Salzstangen
zum Beispiel. Wo ich mir aber auch schon dachte, also wenn ich in irgendeiner krassen Geheimorganisation bin, die Swings heißt, dann schreibe ich mir doch nicht in meinen Kalender Treffen mit S-Punkt. Also so geheim ist es dann halt nicht.
Ja. Ja, das war wirklich
nicht so clever. Das hätte man besser lösen können.
Ja, vor allem, wenn man halt auch schon mal wegen S im Gefängnis war und das halt.
Aber sie hätte vielleicht schreiben können, Salzstangen kaufen. Das hätte Justus vielleicht nicht gecheckt.
Oder Treffen mit Sabine, oder was haben sie dann? Die sind ja dann auch rum.
Ja,
und da kommt genau nämlich das. Naja, vielleicht trifft sie sich ja einfach mit ihrer Freundin. Wie hat das? Susanne
oder Sandra.
Sandra
oder Susan.
Oder mit der Salzstange.
Ich habe regelmäßig Verabredungen mit der Salzstange.
Ja.
Auch ein schönes Date.
Ja. Dann, machen sie sich auf den Weg, um die Swings-Veranstaltung da auszuspionieren.
Genau. Das gelingt denen auch eigentlich ganz gut. Sie kriegen einige Infos und wissen ja quasi, dass das Ganze mit der Montana, was man ja vorher auch schon ein bisschen erfährt durch Jelena, dass das quasi ja so eine Art Himmelfahrtskommando ist, ne? Kann man schon fast sagen. Und dass das ja eigentlich diese Expedition jetzt eigentlich nur die erste Expedition retten soll oder aufklären soll oder da irgendwie zur Hilfe kommen soll. Mhm. Und
Ja, auch da für eine Geheimorganisation haben sie sich nicht gut geschützt mit ihren geheimen, mit ihrer geheimen Besprechung. Nicht ganz so clever. Die Gruppe Salzstange und ja, tatsächlich werden die drei ja auch beim Lauschen dann am Ende fast erwischt. Das ist ganz knapp. Und dann können sie im letzten Moment noch fliehen und eben dann, ja, werden dann erstmal nicht entdeckt.
Genau. Man muss dazu sagen, sie hören ja so ein bisschen dieses Gespräch von dieser Swings-Gruppe mit und die Swings-Gruppe ist sich aber auch nicht so richtig sicher, was sie da erwartet und warum genau, ob sie da in eine Falle gelockt werden und diskutieren da so ein bisschen hin und her. Also da merkt man schon so, die sind sich da auch nicht so richtig
einig. Also das ist eine Geheimgruppe, deren Auftrag von einem geheimen von einem geheimen Auftragsgeber geheim ist.
Und ganz geheim gehalten.
Genau. Ja, der auch mit
und Leute kaum unter Infos der Voraussetzung. Rausrückt. Genau. Und unter der Voraussetzung, Entschuldigung, nee. Also ein bisschen Infos.
Naja.
Die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wie viel Gehalt
sie
dafür
kriegen. Ja, doch, das glaube ich.
Ja,
die Kohle hat die gelockt, aber ganz sicher.
Aber ich weiß nicht, ob ich mich auf so ein Himmelfahrtskommando, wo die ersten fünf schon verschütt gegangen sind und sich seit mehreren Tagen nicht mehr melden, irgendwo im Pazifik. Danke.
Bisschen Schwund ist immer.
Ist jetzt keine Badewanne, ne? Der Pazifik ist schon groß, da ist viel Platz zum verloren gehen.
Ach komm,
ja, findest du auch nicht so schnell.
Und das Gespräch beginnt ja quasi damit, dass wir hören, dass über eine Malaria-Prophylaxe diskutiert wird. Also sie haben wirklich einfach gar keine Ahnung, wohin die fahren, was da los ist.
Ja, vor allem die fahren irgendwie eine Woche später. So eine Malaria-Prophylaxe dauert ewig. Das machst du nicht in einer Woche. Gut.
Das sind halt so Forscher, die gehen halt alle 2 Jahre zur Auffrischung einfach mal, weil könnte ja mal irgendwie irgendwo hingesandt werden.
Für wieder irgendeinen spontanen Geheimauftrag muss man
prepared sein. Genau, weil man mal wieder für Swings spontan irgendwo nach Makatao segeln muss, dann muss man halt geimpft sein.
Ja. Nee, dann macht das natürlich, dann macht das völlig Sinn, klar. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Meine Zeiten im Geheimbund sind lange her.
Ja. Du meinst mit Salzstangen.
Genau. Genau, die geheime Salz. Nee, nein, Kerstin, wir waren schon die Elite, wir waren die Salzbrezel.
Okay. Nee, die Kerstin, die wäre auch für die Vibroakustik zuständig auf einer Expedition.
Ja, der Spezialistin, dass die Bohrungen, die Geräusche der Bohrungen nicht nach außen dringen.
Ich werde das Ding nicht los.
Kathi wäre natürlich fürs leibliche Wohl, zumindest was Torten und Co. angeht, zuständig.
Und das wäre eine schwierige Unterfangenschaft. Also so, da wäre die Vorbereitungszeit wäre zu kurz für mich, weil das mit der Kühlung und so, das ist
schwierig. Ja, du musst an Bord dann backen und kochen, ne? Anders geht's
ja nicht. Jenny macht noch eine Runde Mumia-Extrakt fertig und ich würde sagen, ich bin für die Kommunikation via Taube zuständig dann, dass die dann eben Briefe zum Auftraggeber bringen. Ich würde sagen, die steht die nächste geheime Expedition.
Ja, ich fange schon mal mit der Malaria-Prophylaxe an.
Bitte.
Jetzt müssen wir nur noch das Tretboot mieten.
Ja, naja, auf jeden Fall zurück in der Zentrale erfahren wir, dass Hayden Industries ein Großindustrieller, also Dr. Hayden oder nur Hayden, nicht Doktor,
nur Hayden.
Der ist kein Doktor, nur Hayden, ein Großindustrieller ist, Kunststoffe herstellt und zufälligerweise auch selber mehrere Schiffe besitzt.
Kelsey Priest.
Und es geht dann an dieses Mikronesien-Thema. Und dann fällt Justus auch noch ein, ja, die Dr. Svensson, die hatte ja zufälligerweise auch mehrere Karten zu Mikronesien in der Hand. Also es fügt sich alles wunderbar.
Ja, und dann gucken die unter www.reisebüro.de, wo Mikronesien liegt und wie man da am besten hinkommt.
Ja,
genau.
Wie man das so macht.
Ja, westlicher Pazifik, 2000 größere und kleinere Inseln gehören dazu. Ja.
Ist bestimmt schön da.
Ja. Und die eine oder andere ist vielleicht unbewohnt und da gibt es vielleicht ein paar Schätze.
Und vielleicht ist die auch nicht atomverseucht, aber
schauen wir mal. Genau.
Das gucken wir dann, ne?
Ja. Irgendwas ist ja immer.
Und die eine oder andere könnte halt auch verflucht sein.
Ja, aber komm, Fluch ist nicht so schlimm wie atomar verseucht.
Es kommt drauf an.
Kommen wir doch klar, oder?
Es kommt drauf an.
Kommt auf die Flüche an, ne? Ja. Aber kann man sich vorher vielleicht aussuchen.
Wenn man genug Mumie hat, ist man ja eigentlich vor Flüchen sicher.
Ja, ich denke auch.
Da fragt man den Hausexorzisten und dann geht das wieder.
Ja, siehst du.
Den müssen wir auch mit an Bord nehmen.
Ja.
Wir müssen so einen Exorzisten oder ein Medium oder irgendwas mitnehmen, was uns dann da durchleitet durch diese Fluchgeschichte.
Hä, aber wenn man eine Taube hat, dann braucht man das doch nicht mehr.
Nee, das ist Voodoo und das sind schwarze Hähne. Du bist gerade abgedriftet.
Ach so, okay.
Also nehmen wir auch noch schwarze Hähne mit.
Entschuldige bitte. Apropos abdriften. So, wo sind wir denn?
Ja, irgendwo auf Mikronesien. Pazifik.
Wir sind in Mikronesien. Nein, ja. Wir sind noch nicht in Mikronesien.
Entschuldigung, denn das ist es ja.
Das Schiff läuft ja erst in ein paar Tagen aus. Es ist noch Zeit, aber die Jungs müssen die restlichen Informationen noch sammeln und fahren dann erstmal zu Hayden Industries. Mhm. Dann sehen sie da jemanden aus dem Gebäude rauskommen und da fällt es Justus wie Schuppen von den Augen. Jetzt weiß er auch wieder, wer das am Telefon war, nämlich ihr allgeliebter Erzfeind Skinny Norris.
Skinny Norris. Ja, und tatsächlich ist es dann für die Hörerschaft der drei Fragezeichen an der Stelle was Besonderes, weil Skinny war ja länger untergetaucht, war länger nicht da, sozusagen zu hören. Da fällt mir auf, wir haben gar nicht über SprecherInnenliste gesprochen, aber war ja auch nichts Besonderes. Das heißt, dass der Andreas von der Meden, der kommt quasi sozusagen aus dem Nichts, hatte lange Zeit Sprechpause und alle freuen sich, dass Skinny endlich mal wieder da ist. Der Erzfeind.
Und Morten.
Ja.
Und der Morten. Kommt, ne?
Direkt mit beiden
Morten
Rollen
ist ja auch
zurück.
Wieder am Start. Mhm. Ja. Beide Rollen belegt.
Endlich. Ja. Finally. Wenn er schon angeritten kommt, dann muss es sich auch lohnen.
Genau.
Ja. Aber Skinny sagt, ich war heute nicht. Alles hat nicht, alles nichts mit mir zu tun. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
It wasn't me.
Ja, die Jungs ärgern sich so ein bisschen, aber gut. Ja. Was sollen sie machen? Genau, und zurück in der Zentrale telefonieren die Jungs dann mit Jelena, die natürlich nur mit Bob sprechen will. Mhm. Justus schon wieder absolut verärgert. Genau, aber Jelena hat die restlichen Informationen herausfinden können. Sie weiß, dass ein Schiff von Hayden verschollen ist. Genau, nichts Offizielles, aber sie hat das so ein bisschen durch Abhören von verschiedensten Reedereien herausgefunden. Angeblich soll die in Kanada einen Schaden gehabt haben und soll da jetzt repariert werden, aber sie weiß, dass das nicht stimmt. Genau, und die Montana soll jetzt
zum Himmelfahrtskommando.
Genau, ja, genau. Das ist die jetzt losfahren soll und dann quasi gucken soll, was jetzt da los ist.
Ja, und da muss man sagen, also tatsächlich ohne Jelena wäre der Fall einfach jetzt schon dreimal verhungert. Also Jelena hat da wirklich alle Fäden gezogen und alle Informationen besorgt, sozusagen aus dem Backoffice. Auf irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo stand sie auch als vierte Detektivin für den Fall geschrieben und das kann ich absolut unterschreiben. Vielleicht sogar eher die erste, weil ohne sie wäre der Fall halt verhungert.
Nee. Ja, und ja, Justus sagt dann, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen, nachdem Jelena fertig ist und die Jungs auflegen und raunst Bob dann nur an, was das denn solle. Warum er denn Leute hinzuziehen würde, ohne quasi um seine hoheitliche Erlaubnis zu fragen.
Und er sagt dann so irgendwie auch so, tut das so ab, so nach dem Motto, ja, sorry, aber ne, weiß ja, ne, die hat ja alle Informationen besorgt, das passt doch jetzt so ungefähr. Und ja, Justus fühlt sich mal wieder, wie immer, wenn Jelena im Spiel ist, total angegriffen und total minderwertig, der arme Kerl. Finde ich sehr lustig.
Das ist aber schon fast Hoheitsbeleidigung.
Ja, ja, ja.
Mhm. Weil Jelena kostet diesen Moment ja mal so richtig aus. Lässt ihn das so richtig spüren. Recht. Pass mal auf, mein Freund, ohne mich, ne?
Ja.
Hättest du den Weg aus der Zentrale nicht gefunden. Also halt mal die Füße still.
Hart, ey. Ja, und was für ein Zufall. Gut, dass die Jungs gerade zusammensitzen, weil das Telefon klingelt wieder. Mhm. Und Skinny ist dran.
Er outet sich.
Genau, von seiner Amnesie geheilt wurde und sich daran erinnern kann, dass er ja doch angerufen hatte und sich jetzt auf einmal mit den Jungs treffen möchte.
Da muss ich sagen, da ist Justus am wenigsten Zweifler und am wenigsten kritisch, was ich an der Stelle überhaupt nicht verstehe. Also ich denke direkt als Hörerin so Red Flag, Red Flag. Das geht gar nicht, wie der das schon alles eingeleitet hat. Er ruft an mehrfach, sagt erst, er war es nicht. Dann sagt er, oh, Jungs, ich brauche eure Hilfe. Also an der Stelle dachte ich, nee. Also das, warum fällt Justus drauf rein? Habt ihr da einen Reim drauf? Weil er wieder zu heiß ist auf den Fall? Oder was ist sein Problem da?
Ja, hallo, es geht hier um was ganz Großes. Swings.
Es geht um einen Geheimbund. Es ist irgendein Großindustrieller mit drin verwickelt. Da macht Justus nur noch.
Sagt sein Näschen schon, das wird was Großes, ja.
Da denkt er auch nicht mit Skinny,
ganz ehrlich. Dann hätte man doch quasi ohne Skinny weitermachen können und da sozusagen an der Dr. Svensson bleiben können und da weitermachen können. Also ich dachte...
Gut, es geht ja erstmal dann um das Treffen mit ihm, ne? Dass sie sagen, die treffen uns da am Dock und so. Und ich meine, da hat er sich wahrscheinlich, ja, wir hören uns das mal an und dann gucken wir mal weiter. Ja. Dass das da endet, das hat er vielleicht auch nicht absehen können.
Ja, aber nach 100 Folgen müsste man langsam eigentlich wissen, dass man Skinny nicht trauen kann.
Ja, ist aber so.
Ja, wir erfahren auf jeden Fall, dass Skinny für Hayden Industries arbeiten soll und mit dem Schiff der Hayden Explorer ablegen soll, und zwar als Schiffsjunge.
Ja, und er ist so ein bisschen da reingenötigt worden, weil er was auch immer für Scheiße gebaut hat, weiß man nicht.
Mit der Hand in der Portokasse erwischt.
Ja. Wie auch immer, ja.
Man weiß es nicht und genau, deswegen, er hat da jetzt total Schiss, weil er will ja eben nicht als Fischfutter enden und sagt, oder beziehungsweise eher, weiß ich nicht, mit irgendeinem Fluch beladen oder Malaria nach Hause kommen und sagt, ich habe da total Schiss, ich will das nicht.
Der war nicht bei der Impfung, der weiß ganz genau, der war nicht bei der Impfung.
Der hat keine
Prophylaxe,
keine Malaria-Tabletten geschluckt. Genau, ja. Und er sagt, ja, Jungs, aber ich weiß nicht, was da los ist. Da ist alles mit der Swings und der Informationen und der Schiffe. Ich weiß es aber nicht genau, aber ihr seid ja Detektive. Also, so, ihr übernehmt jeden Fall. Also, macht mal. Und Justus, ja, wie wir gerade schon so ein bisschen geahnt haben, der wittert den großen Fall und sagt, jo, machen wir. Genau, und dann kommt... ein bisschen Zeit später die Aufforderung von Skinny, man solle sich jetzt sofort am Hafen treffen, weil die Zeit brennt und ja, es muss jetzt auf jeden Fall hier mal das genauer erkundet werden. Sie fahren zum Hafen und das Schiff steht tatsächlich im Hafen quasi bereit. Peter sagt dann sofort, ja, er guckt sich das jetzt mal an, er geht da jetzt mal auf das Schiff drauf, und da habe ich mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen gewundert, weil irgendwie... Einerseits ist er so ein Schisser und auf der anderen Seite macht er dann solche Aktionen, wo man sich so denkt, so, das ist halt keine gute Idee, auf so ein Geheimbundschiff da mal eben drauf zu hüppen, was jeden Moment ablegen soll.
Aber Justus schiebt ihn ja auch so ein bisschen. Ja. Wir klettern mal an dem Tau da lang, weil wir wissen alle, ich kann das nicht.
Genau.
Ja. Er packt ihn wieder bei der Sportler-Ehre.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Hat Justus wieder den richtigen Kniff gewählt.
Aber Ich finde auch, also ja, sowieso jetzt der große Showdown, also nachdem die ganze Zeit alles so ein bisschen dahin plätschert, passiert ja jetzt gefühlt alles gleichzeitig. Peter geht aufs Schiff, der Skinny, der so oft Skinner genannt wird, das finde ich ganz komisch in der Folge. Skinny geht zu seinen Kollegen, das läuft aber alles anders als geplant. Die gehen auf einmal aufs Schiff und große Panik bricht aus.
Er gibt vor, dass alles anders
Ja, genau. Und auch da dachte ich halt die ganze Zeit, ey, nee, Skinny, ich glaube dir einfach kein Wort. Das war einfach schon wieder so auffällig, dass da der Justus mit drauf reingefallen ist, wundere ich mich nach wie vor.
Ja, weil zumal ja auch, dann schicken sie Skinny los, weil er ablenken soll, damit quasi die Crew nicht mitbekommt, dass Peter sich da halt mal umguckt. Aber das hätte ja Justus oder so genauso gut machen können. Also dann, und dann wäre es ja verlässlicher gewesen.
Aber wenn die Svensson da ist, die kennt Justus und Bob. Der einzige Unbekannte war dann, oder halbwegs Unbekannte oder Unverfängliche war dann Skinny. Also das macht tatsächlich Sinn, dass sie ihn schicken.
Ja, das stimmt.
Ja, und das sagt er ja auch, dass quasi jetzt ja heute angeblich nur die Vorbereitungen laufen und dass er ja da eh quasi involviert sein müsste, sollte. Nee, das finde ich auch eigentlich ganz rund. Ja, und dann Kate Surprise, Jelena kommt auch noch, Schiff legt ab, hier einmal der große Tröter und Skinny hat es im letzten Moment geschafft, ist wieder an Land und genau. Wo ist Peter?
Justus, Peter nicht.
Ja. Peter ist weg, genau. Und da kommen wir dann jetzt schon zum zweiten Teil, zur Folge B. Und ich würde sagen, dann schieben wir da in guter alter Manier einmal kurz den Klappentext ein.
Da springe ich doch gerne helfend zur Seite.
Das Dichter ist gut.
Dichter Urwald, ein Vulkankrater und eine unbewohnte Insel. Peter Shaw, ganz auf sich allein gestellt, durchlebt im Dschungel einen wahren Albtraum. Wer ist das entstellte Narbengesicht, dem er urplötzlich in einer unterirdischen Höhle gegenübersteht?
Ja. Nice.
Also ich finde, was Klappentexte angeht, haben wir hier wirklich die guten.
Also, ja. Haben sie gelernt.
Es geht echt gut weiter. Also.
Ja. Ja. Und da wird, genau. Ich weiß nicht, das werdet ihr bestimmt auch noch auf eurem Zettel stehen haben, da wird ja auch direkt Bezug darauf genommen, was so besonders ist. Und zwar, dass die einzelnen Tracks nach Folgen der drei Fragezeichen benannt sind. Ja. Also wir hatten jetzt in Teil A Botschaft von Geisterhand, der verschwundene Schatz, die Geisterinsel, der unsichtbare Gegner, Gefahr im Verzug und das Geisterschiff. Und in Part B, soll ich es auch gerade nennen, oder?
Ja, gerne.
Die Schattenmänner, der rasende Löwe, der Doppelgänger, der magische Kreis, das Narbengesicht, was auch gerade schon erwähnt wurde im Klappentext, und Nacht in Angst. Und finde ich sehr charming, dass sie das so gemacht haben. Ja. Und tatsächlich im Buch, habe ich gesehen, sind sogar noch mehr. Also da sind noch mehr Titel zu finden. Und das Hörspiel wurde dann, oder generell die Story wurde dann so angepasst, dass es auch passt. Ne? Klar, das Narbengesicht ist natürlich jemand mit einer Narbe, aber auch so zum Beispiel, dass sie auf den rasenden Löwen kommen. Dafür haben sie die Story dann hier und da mal so ein bisschen nochmal so darauf zugespitzt. Und das finde ich eine mega Idee. Also Props für diese Idee. Und das ist richtig was für drei Fragezeichen-Liebhaber. Finde ich toll.
Ja, ja, ja.
Und um das Trio noch vollständig zu machen, in Teil C hätten wir dann verdeckte Fouls, das sieht so komisch aus, Fouls, die Rache des Tigers, die rätselhaften Bilder, das Geheimnis der Särge, dreckiger Deal und tödliche Spur. Und das finde ich halt auch, ja, teasert immer ganz gut an. Und früher hatte man das ja wirklich so, dass man das dann vor seinen Augen hatte und eben dachte, was hat es damit nur auf sich?
Gut, aber lasst uns wieder reinspringen in das Geschehen. Sie rufen sehr laut nach Peter und wundern sich, dass er nicht von Bord gegangen ist und stellen dann fest, das Schiff liegt ab. Die Hidden Explorer läuft aus und Jelena warnt die drei dann, dass sie bitte, bitte nicht zur Polizei gehen sollen, weil das total gefährlich ist. Und in dem Moment realisieren sie auch, dass Skinny doch wieder von Bord gekommen ist, der nämlich dann mit denen am, am Pier steht. Und so nach dem Motto, ja, wo ist denn der Peter? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn an Bord getroffen und habe ihm gesagt, er soll runtergehen. Wenn er nicht hier ist, keine Ahnung. Ne? So, alle Schuld weiß ich von mir.
Ja, der tut also mein Problem. Übertrieben die Unschuld vom Lande. Also das hört man ja. Ich weiß nicht, wie gut dieser Sprecher ist oder ob das Zufall ist. Ich finde, man hört, dass er sich selber kein Wort glaubt.
Ja,
aber was ich in der Szene auch ein bisschen strange fand, sie sagen ja dann so, ja, warum ist Peter nicht von Bord gesprungen? Wo ich mir so dachte, so, klar.
Von so einem Containerschiff.
Ja, wollte gerade sagen, ich hab vor Augen halt so wirklich jetzt nicht so eine kleine Mini-Popelsjacht, sondern schon so ein richtig großes Schiff.
Das schon, ja.
Aber da kann man doch nicht mal eben... Sein? Weil die schleppen ja schon einiges an Zeug mit auch.
Ja, aber da kann man ja nicht mal eben runterhüppen. Ist ja
auch unter Deck, wo soll der hinspringen?
Das kommt noch dazu.
Ja, schwierig. Da ist ja keine Öffnung, stimmt.
Nee.
Ja. Durchs Bullauge.
Aber selbst halt von Deck. Die sind nicht sehr groß im Durchmesser.
Ja, aber auch selbst von Deck. Also man springt da ja nicht mal eben runter. Also ja.
Nee.
Naja.
Es ist alles ein bisschen schwierig, aber gut. Sie sind wahrscheinlich voll der Angst und dann sagt man halt so, ja, warum springt der nicht einfach? Ne? So. Ja, aber wie gesagt, Jelena ist da sehr weit voraus den dreien und sagt, da ist was Komisches gewesen. Bei mir stand ein Typ im Garten und dann habe ich die Polizei gerufen und der hat hat mit dem gesprochen. Und der war ja von der CIA und alles ist gut, ich soll mir keine Gedanken machen. Aber Jelena ist ja auch feste Überzeugung, dass hier definitiv irgendwas richtig, richtig faul ist. Und dann entscheiden sich halt, ja gut, dann halt keine Polizei, dann regeln wir das halt. Also wir drei, Jelena, Justus und Bob.
Und ja, dann gibt es so einen kleinen Shift, so einen Switch auf das Schiff. Und wir erfahren, warum Peter denn nicht den Ausgang gefunden hat. Er wurde nämlich betäubt und hat scheinbar ohnmächtig irgendwo in der Kabine gelegen. Und ja, da habe ich mir gedacht, wir haben ja letzte Mal über das Hexenhandy gesprochen. Peter ist ja auch betäubt worden. Er tut mir ein bisschen leid. Also irgendwann sterben dann auch, glaube ich, die Gehirnzellen ab, wenn man das zu oft macht. Also bitte, liebe DrehbuchschreiberInnen, bitte nicht so oft betäuben, weil sonst sind die Gehirnzellen alle irgendwann...
Ja. Bob kriegt ständig Farbe in den Schädel und Peter wird ständig betäubt. Also,
ich glaube, beides ist nicht gut. Nee, beides ist nicht gut. Und Justus wird ja tendenziell gern mal entführt und irgendwo brutal festgefesselt. Auch das, ne?
Ja. Also, ja.
Das ist für die Psyche nicht so gut, aber besser für den Kopf.
Aber deshalb ist Justus den anderen auch immer voraus. Der hat doch alle Gehirnzellen.
Das ist die Erklärung. Außer wenn er Zahnprobleme hat. Wenn er Zahnschmerzen hat, ist die Hirnleistung nicht vollständig.
Ja.
Genau. Ja, aber das ist dann natürlich schwierig. Und er versucht dann natürlich erstmal so ein bisschen rauszufinden, wo bin ich hier und was mache ich hier und was ist hier überhaupt los? Und stellt fest, ich bin auf hoher See. Hat dann auch sofort geschaltet und gibt sich dann als Skinner aus, weil er dachte, okay, das fällt am wenigsten auf, weil mit dem scheinen sie ja gerechnet zu haben. Sie versuchen dann auch immer wieder aus ihm rauszukriegen. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die ganze Teil B. Wer bist du und was machst du eigentlich hier? Was hast du für eine Aufgabe? Weil du bist kein Wissenschaftler, du bist kein Seemann. Das ist irgendwie ziemlich, du hast keine Aufgabe scheinbar. Was ist hier los? Ja. Bist du hier der Maulwurf?
Ja, aber um uns irgendwie, die sagen ja auch immer wieder, kommt ja auch so ein bisschen, warum, naja, der hat eine Aufgabe, nur die dürfen wir alle nicht erfahren, so eine Spezialgeheimaufgabe, das wird sich schon alles klären. Und ich finde halt, also dafür, dass im Klappentext steht, wir sind auf einer Insel, diese, ich habe jetzt nicht in Minuten geguckt, aber diese Schifffahrt und dieses, wo du als Hörer auch gar nicht weißt, was passiert da jetzt, das geht ja gefühlt total lange. Also ich würde jetzt sagen, ja, wenn ich gefühlsmäßig ein Drittel des zweiten Teils, oder? Ich hab dir das mal mit einer...
Ja. Die sind ja auch eine Woche auf See, wird ja irgendwo gesagt.
Ja. Ja, genau. Sieben Tage auf See.
Ja.
Und Peter versucht halt wirklich unauffällig zu bleiben und versucht sich so da reinzufügen. Und da wird dann auch erwähnt, dass sie eine Woche brauchen, bis sie in Makatao sind. Und mit Professor Phoenix und der Crew, dann sollen sie wieder nach Hause fahren. Das ist der Auftrag. Und Juan ist aber sehr, sehr, also einer der Besatzung, der ist sehr, sehr negativ und sagt ihnen alle dood. Ne? Also er glaubt nicht mehr dran, weil sie sich ja seit 2 Tagen nicht gemeldet hat.
Ja.
Und auch Olin, das ist auch einer aus der Crew, hat auch ein komisches Gefühl, weil die sich halt überhaupt nicht mehr gemeldet haben. Und da ist ja auch noch der Fluch, ne, wird dann ja auch angemerkt. Und Peter, die sitzen ja gerade beim Frühstück. Ich glaube, Peter ist erstmal das Brot aus dem Mund gefallen, weil Flüche mag Peter grundsätzlich
nicht. Ja, dabei versucht Peter ja die ganze Zeit zu kauen. Das ist ja seine Strategie, dass er quasi nicht auffällt und nicht gefragt wird. Aber der Juan, glaube ich, ist derjenige, der das checkt und sagt dann, ja, du musst jetzt hier nicht so tun, als würdest du essen. Du kannst mir jetzt ja auch mal eine Frage beantworten. Wo ich so, also das fand ich schon sehr gut gemacht, weil du ja wirklich, ne, wie gesagt, du rätselst ja selber, was ist da los? Warum checken die denn nicht, dass das nicht der Skinny ist? Und und unter welcher Konstellation kann das denn überhaupt sein, dass der Skinny am Anfang dahin geht zu denen und jetzt die nicht checken, dass das jetzt eben nicht mehr Skinny ist? Das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt. Wie kann das alles passieren? Und das, finde ich, ist schon auch gut und auch stimmungsvoll und die Musik und die Geräusche und wie Peter das da so selber alles beschreibt, das finde ich doch schon ziemlich gelungen, muss ich sagen, ziemlich atmosphärisch. Mhm.
Ja. Da können wir ja gleich im Resümee nochmal zukommen zu der Atmosphäre. Währenddessen, zurück auf dem Gebrauchtwarencenter, hatte 14 Tage sturmfrei, weil Mathilda und Titus nach Irland geflogen sind, um Candace und Patrick zu besuchen. Und das Gebrauchtwarencenter hat geschlossen. Und dann bekommen sie halt Besuch von einer mysteriösen Frau. Und auch die sagt, keine Polizei, ganz schlechte Idee, viel zu gefährlich. Aber ihr habt da Geld und ich schicke euch auch noch Flugtickets. Ihr fliegt jetzt nach Ponape und dann mit dem Schiff weiter und dann könnt ihr euren Freund ja retten.
Macht ihr es nicht? Genau. Kurz überlegen, warte mal. Okay.
Ja, okay.
Mysteriöse Frau gibt uns Geld, klar.
Ja, und da habe ich mal eine kurze Frage an euch. Also,
wir hatten das ja schon öfter, dass dann, das kommt ja dann gleich, dass der Bob dann seinen Eltern erzählt, naja, er geht mit Justus campen in den Bergen oder mit Justus und Peter, ja. Und dann sind die ja eine Woche gefühlt weg und kommen dann ja wieder mit einem Riesenknall und Pressekonferenz am Flughafen. Und jetzt erzähl mir mal nicht, die müssten doch mindestens 6 Monate danach hier Stubenarrest bekommen. So oft wie die irgendwo hinfliegen und denen erzählen, ja, wir waren campen oder wir waren, keine Ahnung wo, einen Ausflug ans Meer machen. Und dann kommen die tagelang nicht wieder und auf einmal sind sie dann irgendwo in London oder halt auf Makatao.
Na, aber oft genug gehen sie ja wirklich campen.
Und haben da aber einen Fall. Eigentlich, wenn man das wirklich logisch behandeln würde, was natürlich das Ende der Serie bedeuten würde, dürften die eigentlich die drei zusammen nicht mehr vor die Tür lassen.
Nee. Ja.
Weil es passiert ja immer irgendwas.
Die machen immer
und sie dürften als Minderjährige, by the way, auch nicht ohne Einverständniserklärung der Eltern fliegen und so weiter. Also das auch da...
Ich glaube, wenn ich es nicht völlig falsch im Kopf habe, Kerstin, widerspreche mir, wenn ich es falsch sage, du wirst es wissen, es wird gesagt, dass das zu den USA gehört.
Ja.
Das heißt, dass die machen einen Inlandsflug.
Das geht.
Einen sehr langen Inlandsflug.
Und da kann ich mir vorstellen, dass das nicht so genau gecheckt wird.
Weil ansonsten bräuchten sie auch ein Visum.
Ja.
Und alles das haben sie nicht.
Ja,
das
okay. Kriegst du auch,
ja gut.
Das kaufe ich jetzt, aber...
Wer die mysteriöse Frau ist im Zweifelsfall, hat die irgendwas gedreht. Also da ist ja,
richtig.
Ich spoiler mal, genug das. Geld im Rücken, also...
Ja. Ach, und by the
also ich glaube auch, dass man das so beschrieben hat, dass die Inseln dazugehören, damit man eben nicht irgendwelche Aus- und Einreiseprobleme hat.
Aber genau. Gut.
By the way, übrigens, Peters Eltern sind ja zufälligerweise auch zum Glück im Urlaub. Sagen sie auch noch, ja gut, dass Peter auf dem Schiff ist. Und nach dem Motto, seine Eltern sind im Urlaub, die hätten sich ja spätestens übermorgen gewundert, wo er ist. Wo ich mir auch so denke, ernsthaft, das ist jetzt das einzige Problem an der Sache? Peter ist auf dem fucking Frachtschiff alleine. Vielleicht wird er gerade abgemurkst, weil alle denken, wer ist das? Das ist nicht Skinner. Und das ist euer Problem. Ja. Aber tatsächlich, ja. Jenny, ich glaube, die Eltern, wenn das echte Eltern wären, die würden die nie wieder irgendwo hinlassen.
Nee. Ihr entfreundet euch bitte jetzt sofort.
Ja, wir ziehen in einen anderen Staat, damit ihr weit genug auseinander seid.
Naja, und auf dem Schiff versucht Peter, wie gesagt, unauffällig zu bleiben. Und an Tag 7 ist dann endlich Land in Sicht. Und wir erfahren dann eben auch, die Inseln gehören zu den USA. Es gab Atomtests und so weiter und Raketentests auch auf manchen Inseln. Aber das ist auch ein echtes Thema. Also das ist jetzt kein fiktives Thema. Die Inseln heißen zwar ein bisschen anders, aber das ist eine totale Schweinerei. Da will ich jetzt auch wirklich nicht drauf eingehen, weil da bekomme ich Puls, wenn ich über da sowas reden muss.
Aber ich meine, die bekannteste Bikini wird erwähnt.
Ja,
genau. Es wird erwähnt, und das ist so ziemlich die bekannteste, ja.
Genau, und da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht über das Fass brauchen wir nicht aufmachen, dass das eine Riesensauerei ist.
Obwohl ich ganz kurz noch dazu, ich finde es richtig gut, dass sie so ein Thema aufgreifen und das eben auch genau so diskutieren, dass es eine Sauerei ist, dass das gar nicht geht und dass es da irgendwie am Rande schon auch einen Platz findet und schon auch erläutert wird, selbst wenn du davon noch nie gehört hast, hast du da so ein Grundverständnis davon am Ende. Und das finde ich schon gut, dass es überhaupt und so problematisiert wird, thematisiert wird, ja.
Ja. Hm. Und es wird auch erwähnt, dass es nicht nur die USA waren, sondern die Franzosen es genauso gemacht haben. Und also es wird kurz und knapp abgehandelt, was ich gut finde, dass es überhaupt angesprochen wird, weil es gehört dahin in die Ecke, landschaftlich. Ja. Und aber eben nicht ein Riesenfass draus gemacht wird, so nach dem Motto, wenn ihr mehr wissen wollt, Google ist euer Freund.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Naja, und was ich noch gefunden habe, ist, dass Makatao gibt es ja so nicht als Insel, es ist ja auch eine fiktive Insel, aber Makatao war ein Dialekt der taiwanesischen Ureinwohner tatsächlich. Mhm. Das ist aber eine ausgestorbene Sprache. Mhm. Also da hat man sich vielleicht auch so ein bisschen dessen Hintertürchen bedient als Namensfindung für die Insel.
Ah, okay.
Genau, die Insel wird gut beschrieben, kegelförmig, der Vulkan ist da und das ist sie, die Toteninsel. Da ist sie in Sicht. Und währenddessen treffen sich in Rocky Beach Justus und Bob mit der Frau für die Ticketübergabe. Und in dem Moment ist dann Morten auch wieder der Helfer in der Not, der nämlich die Frau beschattet und dann direkt zurückkommt und sagt, ja, die kenne ich, das ist... ist die Schwester von Joseph Haddon und so finden sie direkt wieder den roten Faden in dem Fall wieder. und wissen, okay, hier kommen die Fäden wieder alle zusammen. Ne?
Können wir ganz kurz drüber reden, wie cool Morten da ist? Weil dieser, also sie haben ja die Erwartung, dass Morten dann die fremde Frau verfolgt, damit sie eben wissen, wo sie wohnt und dann durch komplizierte Geschichten abfragen können, wer sie ist. Und der Morten kommt ja nach 3 Sekunden wieder rein und sagt das dann halt so, wenn ich richtig verstanden habe, war mein Auftrag herauszufinden, wer die Dame ist. Und das weiß ich so. Und das fand ich irgendwie so trocken, so typisch Morten. Ja. Und besonders witzig, weil er ja eben in dieser Doppelrolle dann ist und auf der einen Seite halt der verschlagene Skinny und dann der Morten, aber in seiner coolsten Version, wie ich finde.
Ja.
Ja. Ja, absolut. Naja, und währenddessen wieder switcht zur Insel zurück, geht Peter mit der ganzen Crew da an Bord und jetzt suchen sie eben das andere verschollene Team. Und Peter mag es dort gar nicht, er fühlt sich da sehr unwohl, aber auch da wieder eine tolle Atmosphäre, tolle Hintergrundgeräusche, tolle Musik. Sie erklimmen dann den Vulkankrater und eben auch die sehen dann halt die Grabanlage und die Ruinen und fragen sich aber natürlich, wo ist die Crew und vor allem, wo ist das Schiff? Also wir haben kein Schiff gesehen. Ist es vielleicht doch irgendwo anders gelandet? Ist es untergegangen? Man weiß es nicht.
Aber es gibt ja auch nichts, aber erstmal, kein altes Lagerfeuer. Es gibt nichts, keinerlei Hinweis auf andere Spuren. Menschen.
Ja. Genau, keine Spuren. Aber sie gönnen sich erstmal ein Schläfchen, machen wir erstmal ein bisschen Bubu, ne? Machen wir uns erstmal ein bisschen schlafen. Ja, aber Peter wacht dann ein bisschen früher auf und hat dann auch relativ schnell eine Waffe am Kopf. Und ja, der Typ heißt Albert, wie wir dann hinterher erfahren. Und der wird aber ganz nett, als Peter erfährt, dass sie das Rettungsteam sind. Dann ist auf einmal alles wieder
gut. Ja, richtig gute Laune auf einmal, ne?
Partystimmung. Oh, weil du so, oh, der sagt das doch direkt, dass du hier zur Rettungsgruppe, Mensch.
Ne, da hätte ich doch gar nicht. Das Erste, was ich sage, wenn ich eine Knarre am Kopf habe. Ich bin hier, um dich zu retten. Immer.
Ja. Und ja, dann nimmt Albert ihn mit in die Grabanlage, macht dann erstmal hier den Indiana Jones, dreht da so ein bisschen links und rechts an so einem Rädchen und an irgendwelchen Knöpfen und puff, geht die Tür auf und wir lernen dann auch Anne und Professor Phoenix kennen, die sich dann schon unten in dieser Grabhöhle befinden. Ja, dann kommt auch so eine ganz, also wo ich dann auch dachte so, hä, der Albert weiß doch, wenn er den da anschleppt, dass das jetzt, also der schleppt ja nicht einen Fremden da rein, der irgendwas Böses will, aber der Professor Phoenix rastet dann ja erstmal komplett aus und greift den Peter an. Und die anderen müssen den ja so ein bisschen zur Ruhe bringen wieder. Und ja, also.
Na, obwohl, also das kann ich schon nachvollziehen, weil er quasi alle Mitglieder kennt, außer eben den Skinner, den angeblichen Schiffsjungen. Und ist da halt misstrauisch, was ich halt verstehen kann, ne? Weil er hat damit nicht gerechnet. Er kennt die Crew, er kennt die Leute, die eigentlich da sein sollten. Und da kann ich das schon nachvollziehen, dass er erstmal richtig ausflippt.
Ja, aber wenn der Albert doch eine Waffe hat und der ist ja auch, ich meine, das ist ein Kind oder ein Teenager und der ist ein erwachsener Mann, finde ich das trotzdem ein bisschen over, den so körperlich anzugreifen. Also fand ich schon ein bisschen weird.
Aber er sagt, er kündigt das ja auch an, ne? Mm. Er sagt ja vorher schon, der ist ein bisschen strange, der sieht ein bisschen komisch aus, aber eigentlich ist er ganz nett.
Genau, und ich glaube, das soll halt eben, ne, das Narbengesicht, das soll halt dann eben genau auch in diese Kerbe hauen, dass der voll der Freak ist. Und ich fand die Szene ganz amüsant. Ich konnte mir das, also ich habe mir das in meinem Kopf wie in einem Film vorgestellt und habe das gesehen tatsächlich.
Naja, aber dann erfahren wir auch mehr über die Insel und ihren ursprünglichen Zweck, dass da die Toten halt hingebracht wurden und da halt auch gewaschen wurden und präpariert wurden für ihre Reise. Und dann passiert erstmal eine große Auspackparty und es gibt ein bisschen Campingurlaub für alle, ne? Also eine kleine Campingparty da. Und dann kommen wir halt dahin, dass dann in dem Gewölbe weitergezeigt wird, dass da ja noch mehr ist, nämlich eine Stahltür. Das Schloss haben sie schon geknackt und dahinter ist halt ein Raum mit Computern. Genau. Und das ist jetzt halt so ein bisschen, wo keiner weiß, woher kommt das alles.
Genau, vor allem, weil die Stahltür definitiv nichts ist, was irgendwelche Menschen da, als, ne, als sie da ihre Toten gewaschen haben, haben sie keine Stahltür gebaut, sondern das ist neuer. Das scheint vom Militär zu sein, wird auch schon gemunkelt. Also da merkt man direkt, okay, hier ist noch irgendwas anderes außer Totenwaschung passiert.
Genau. Und sie konnten halt auch anhand der Materialien feststellen, dass das maximal 3 bis 4 Jahre alt alles ist, was da so rumsteht, auch an Technik. Und dass das von Amerikanern ist, das konnten sie auch anhand der Geräte halt feststellen. Also fragt man sich halt schon, was ist da jetzt auf einmal los, ne? Und da hatte ich so ein bisschen Vibes von Lost, von dieser Serie Lost. Das war zwar keine Grabanlage, aber es war auch ja auch so eine Höhle. Und da gab es ja hinterher auch so eine Art Computer, der immer bedient werden musste. Da hatte ich auch irgendwie so leichte Lost-Vibes.
Habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen.
Ich auch. Ich habe nicht genug gesehen, um da mitreden zu können. Aber dass es da auch irgendwas auf dieser, dass diese ganze Insel ein Riesengeheimnis ist, das ist auch an mir nicht vorbeigegangen bei Lost.
Genau, ja, da hatte ich... Wie gesagt, so eine Mix aus Indiana Jones und Lost Vibes in diesen Momenten, ja.
Aber ich fand irgendwie, klar, man hört jetzt in diesen Szenen nicht die Innenansicht von Peter quasi, aber da bleibt er doch überraschend ruhig, finde ich, für Peter.
Ich glaube, die ganze Chose auf dem Schiff war schlimmer für ihn. Ich glaube, er hat sich jetzt schon eingegroovt, dass er quasi Skinner ist, dass der Schiffsjunge. Mehrfach wird er ja auch immer wieder im Verlauf angesprochen, ob er jetzt nicht preisgeben will, was jetzt hier sein Auftrag ist. Aber ich glaube, der hat sich da einfach reingegroovt in die Rolle. Deswegen erschüttert ihn da nichts mehr.
Es gibt auch wenig, also es redet keiner von Gespenstern, von Flüchen wird auch gerade nicht geredet.
Okay, das ist auch hilfreich.
Und stimmt. Vor Computern hat er nicht wirklich Angst. Also das ist eher bekanntes Terrain. Ich glaube, dass er sich in der Grabanlage befindet, hat er glorreich verdrängt.
Ja, ich glaube auch. Der ist, glaube ich, froh, dass er nicht mehr um Schiff ist und nicht mehr seekrank ist oder so. Ja. Aber er faselt weiter rum und versucht es irgendwie zu, wie sagt man?
Er spielt mit einfach. Zu umgehen. Er spielt komplett mit.
Witzigerweise lesen sie dann ja vor Projekt Dragon, als sie in die Computer kommen. Und Projekt Dragon ist by the way auch ein Shooter-Spiel für die Xbox. Ob das wohl irgendwie eine Verbindung hat, man weiß es nicht. Aber weil man ja so müde ist jetzt vom Indiana Jones spielen, gibt es erstmal wieder ein Schläfchen für alle, bis auf Olin, der macht halt weiter. Peter ist dann auch wieder früher wach, weil der hat scheinbar sein ganzer Schlafrhythmus ist natürlich durcheinander. Und er denkt sich halt so, okay, ich hau dann halt ab, ich kaper jetzt halt das Schiff und hau ab. So, ja, nee, ist klar. Mach das mal. Und während er so rumfantasiert, wie er jetzt mit dem Schiff abhaut, rennt er quasi im Urwald in Justus und Bob rein.
Genau, erstmal großes Hallo. Die erzählen dann auch, übrigens, wir sind hier hingeflogen, haben uns dann hier auf einer Nachbarinsel ein kleines Schiffchen gemietet, sind darüber gefahren. Und da dachte ich dann so, okay, komm, ey, bei aller Geschichtenerzählerei. Also da hätte ich für die Geschichte gebraucht, dass sie mit einem Guide oder mit irgendwem Erfahrenen gekommen sind, weil da bin ich raus. Zwei Jungs, die mit so einem, an so eine Insel, an so einen total verlassen. Du kannst ja noch nicht mal anlegen. Das ist ja das. Du musst ja auch noch anlegen.
Nein, das fällt ja sofort auf.
Naja, aber wir wissen ja von der Schwester von Hayden, die auch die Flugtickets gesponsert hat, dass sie auch eine beachtliche Summe Geld bekommen haben, um sich da zu orientieren. Da kann man sich ja dann den Rest denken, dass sie sich da dann Guide gemietet haben.
Nee, aber die sind alleine rübergekommen und alleine von Bord und haben alleine das Bötchen da versteckt.
Grabanlage gesucht.
Und da finde ich...
Und sagen ja auch noch, sie haben sich erst noch verheddert zwischen den ganzen Inseln und mussten warten, bis dunkel genug ist, damit sie nach den Sternen navigieren können.
Ja,
wo ich das dachte, war okay, zu viel. Da ist definitiv kein Guide bei. Die sind da alleine. Und entweder haben die dieses Motorboot gekauft, weil dann ist es allen egal, ob das Ding wieder nach Hause kommt. Weil, Spoiler, das tut es ja nicht. Es bleibt ja am Ende auf der Insel. Oder aber die haben mit so viel Geld um sich geschmissen, dass es wirklich einfach allen alles egal war.
Wahrscheinlich das.
Aber das kaufe ich nicht. An der Stelle, da ist ja schon
viel unrealistisch. Ich kaufe in dieser Folge so einiges nicht.
Nee, aber da dachte ich dann das erste Mal, Leute, wie wollt ihr das denn geschafft haben? Diese Insel ist riesig. Und dann selbst wenn ihr es mit dem Boot schafft, dass sie dann da in sich rennen sozusagen. Naja, komm, gekauft.
Genau, das ist gekauft. Das ist und genau. Und
kaufen wir einen Klappentext, oder?
Ja, dann kommt noch eine kurze Szene. Juan erwischt die drei. Ach, stimmt. Und dann gibt es erstmal wieder hier so nach dem Motto: Mit dem Säbel werden sie vorgeführt, zurück in die Höhle.
Und?
Aber ja,
ja, man muss sagen,
die kommen dann schon.
Man muss sagen, Juan, von Anfang an war er total der Zweifler und zu Recht, ne?
Ja.
Er hatte da ja, muss man eigentlich sagen, ein gutes Bauchgefühl, dass das da alles nicht richtig gelaufen ist.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, Klappentext für Folge Nummer C. Folge Nummer C, das klingt so komisch, ne?
Teil des dritten Teil.
Teil C. Eine Bombendrohung, Raketenköpfe und den Tod vor Augen zu haben, bringen nicht nur den ängstlichen zweiten Detektiv gehörig ins Schwitzen. Makatao, die Toteninsel, entpuppt sich als eine gefährliche Falle. Ein nervenaufreibender Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Nicht schlecht. Oha. Bleibt spannend. Es bleibt spannend.
Ja. Ja, wie wir schon gehört haben, Juan hat die drei erwischt. Die endlich wieder vereinten drei. Und bringt die dann auch direkt erstmal runter in die Kommandozentrale. Wo dann auch prompt quasi zur Begrüßung erstmal der Generator ausfällt. Mhm. Es ist also dann alles wieder dunkel. Es war aber offensichtlich lang genug hell, um dass Dr. Swenson Justus und Bob wiedererkennen konnte. Und somit natürlich jetzt alle, weil ich glaube, wer im Geheimbund ist, muss paranoid sein. Weil alle nämlich leicht paranoid reagieren. Und Just aber dann trotzdem erstmal sagt, hey Leute, ich erkläre euch jetzt erstmal, was bis hierhin gelaufen ist. Es gibt eine kurze Zusammenfassung
was
für die anderen.
Was bisher geschah.
Genau, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ab einem gewissen Punkt übernimmt natürlich Peter und erzählt seinen Teil. Somit wissen dann auch die, ne, Just und Bob dann, was gelaufen ist. Dann gibt es ein wildes Hin- und Her-Geschiebe, wer hat den Generator manipuliert, weil es ist klar, da muss irgendeiner dran geschraubt haben, der fällt nicht von alleine aus. Jeder
Boah, und das fand ich, jeden. Ja, diese Szene fand ich einfach nur anstrengend.
Ja.
Weil ich mir so dachte, das ist jetzt einfach unnötig.
Ja. A sagt, es war B, B sagt, es war C und C sagt, es waren alle anderen.
Ja, also, und es tut überhaupt nichts der Geschichte zur Sache. Also man hätte ja auch viel kürzer darstellen können. Ich meine, man hat das ja schon in dem ersten Teil mitbekommen, dass die sich untereinander nicht so einig sind. Man hat es auf dem Schiff schon mitbekommen. Ich finde, das hätte es jetzt für die Story nicht gebraucht. Da hätte man einfach mal ein paar Minuten wegkürzen können.
Ja. Und über dieses ganze Beschuldigen fällt dann irgendwann mal irgendwem auf, Moment mal, hier fehlt jemand. Anne ist weg. Eine, ne, die ist also verschütt. Ich weiß auch keiner, wo sie hin sein könnte. Dann wird die halbe Insel abgesucht, aber sie wird nicht gefunden. In der Zwischenzeit versucht Olin, den Generator wieder zu reparieren, belauscht dabei die drei, die gefesselt in der Ecke sitzen und quasi nochmal Resümee ziehen, wer jetzt was gewesen sein könnte. Und als dann alle erfolglos vom Suchen zurück sind und man den Generator wieder anmachen will, sagt ihr so, hey, nein, besser nicht. Das Ding fliegt dir sowas von um die Ohren, weil Olin hat die Stecker falsch angeschlossen. Man überprüft es und siehe da, Just hat recht. Wie könnte es auch anders sein?
Natürlich.
Und Olin versucht sich da sehr lasch raus. Ach, das muss passiert sein, weil ich die drei belauscht habe. Was ihm natürlich absolut keiner glaubt. Justus repariert. Generator läuft wieder. Rechner laufen, Licht ist an. Alles wunderbar. Und zwischendurch überführt er auch noch Olin, dass er den vorher schon manipuliert haben muss, den Generator, weil er behauptet hat, er war oben, um biologische Dinge zu erledigen, was aber nicht sein kann, weil Juan hat ihn nicht rauskommen sehen.
Genau, das war dann auch so ein bisschen, ganz am Ende kam es ja so nach dem Motto, nein, du kannst gar nicht draußen gewesen sein, weil Juan war draußen. Auch das war so ein bisschen in die Länge gezogen, ne? Muss ich gerade beipflichten. Das war auch wieder so ein bisschen hin, her, aber nein, warst du,
der hätte von Anfang an sagen können, so, nein, ich war die ganze Zeit da oben, du warst bist nicht rausgekommen.
Ja, eben.
Nachdem man Olin das alles auf den Kopf zugesagt hat, dreht er dann komplett durch, schnappt sich die Waffe, rennt durch die Stahltür und ist erstmal weg.
Und macht Hier kommt auch so ein
Genau, böse Lachen.
Ja, aber Olin sagt ja dann auch noch, warum das Ganze. Er sagt dann ja auch, ja, hier der Fluch wurde nämlich jetzt aktiviert, weil ihr hier alles auseinandergenommen habt. Das geht so, das ist ein heiliger Ort. Und die Totenruhe wurde gestört. Das ist sein Motiv.
Aktiviere so Fluch.
Fluchmode aktiviert, nicht Flugmode, sondern Fluchmode.
Fluchmode.
Ja.
Activated.
Ja.
Ja, ist nichts für Peter.
Nee, aber so trotzdem gut. Rennen sie alle drei Olin hinterher und sind es die einzigen, die es noch schaffen, durch die Stahltür zu rutschen. Da hatte ich so meinen Indiana-Jones-Moment. Ich sah die drei da drunter herrutschen.
Mhm.
Nicht durch, genau.
So, nicht rutschen, sondern so rollen.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Olin hat offensichtlich komplett den Kontakt zur Realität verloren, weil er will jetzt alles in die Luft sprengen. Das wäre sein Auftrag von den Ahnen, um eben alles wieder ins richtige Licht zu bringen und ähnliches. Und da denkt man auch so, ja, Lagerkoller, jetzt schon. Die drei kaufen es erstmal, rennen wieder zurück, schnappen sich alle anderen, alle raus aus dem Loch. Und dann stellen sie fest, Moment mal, wir sind nur noch zwei Detektive, wo ist eigentlich Bob?
Bob.
Überraschenderweise explodiert gar nichts. Es bleibt alles, wie es ist. Also alle wieder rinnen. Also es ist so ein bisschen Kaninchen rein, Kaninchen raus. Also es ist ein schweres Hin- und Hergerenne jetzt im Moment. Justus wird natürlich klar, das war alles nur Fake, hätte mir auch vorher schon klar sein können. Also alle wieder zurück. Justus knackt mal eben den Code für die Tür. Dahinter stehen dann Bob und Anne. Also sind alle wieder vereint. Und da finde ich auch so, dass, ja, also ich finde, wir könnten uns jetzt alle erstmal einen Moment hinlegen. Wir klären hier nichts auf. Keiner erklärt irgendwas. Wir gehen
schlafen.
Also
ich sage, die machen unheimlich, also in Teil B und C machen die unheimlich öfter noch mal ein Schläfchen.
Ja.
Also wird auch jedes Mal, so, jetzt legen Sie sich doch mal hin.
Ich finde das auch
entspannt. Jetzt sitzt Mama erstmal heier.
Ja, und N sagt ja auch, also ich kann euch das alles erklären, aber erstmal muss ich schlafen. Ich bin so fertig, wo man sich so denkt, so, nee.
Und alle wieder raus aus dem Loch, weil keiner will jetzt da unten schlafen.
Das genau,
schlafen
alle weil oben. Man bräuchte jetzt auch mal dringend Tageslicht.
Ja,
also im jetzt Dunkeln. Wäre zu viel.
Ja, das dachte ich auch.
Ist es nicht Nacht?
Also, nicht drüber nachdenken. Olin ist auch wieder da mit Waffe. Der wird aber kurz übermannt von Professor Phoenix. Den lassen sie dann brav unten, den sperren sie ein, alles andere rauf an die frische Luft. Natürlich, unsere drei Fragezeichen schleichen sich zurück durch die Tür und Bob erklärt ihnen alles und spätestens hier wird es uns glaubwürdig, finde ich. Weil Bob ist dann plötzlich eingefallen, als er beim ersten Fluchtversuch an einer Wand vorbeigekommen ist mit irgendwelchen Ahnenbildern. Das habe ich doch schon mal gesehen. Die komplette Erinnerung ist wieder da, weil wir erfahren, dass Skinny zweimal angerufen hat, bevor es losging.
Mhm.
Beim ersten Mal eben nur Bob erwischt hat, sich mit dem in einer Lagerhalle treffen wollte. Skinny war nicht da, Bob war alleine da, wurde niedergeschlagen, wurde dann irgendwann in seinem Käfer wieder wach und konnte sich an nichts erinnern. Hier ist dann alles auf einmal wieder da, weil er ist hypnotisiert worden. Man hat Informationen in seinem Kopf versteckt, die durch diese Bilder an der Wand alle wieder ausgelöst sind und alle wieder da sind. Wo ich dann gedacht habe, ja, ich höre das jetzt nochmal, ich verstehe es gerade nicht.
Reden wir darüber jetzt?
Jetzt schon? Okay.
Weil ich will was zur Hypnose erzählen.
Ja, erzähl mal was zur Hypnose.
Pass auf. Es gibt so einen es gibt einen Schlaf-Podcast. Das ist von einem Menschen, der Hypnose macht.
Aha.
Und das wurde mir von einer Freundin empfohlen, weil man damit so mega gut einschlafen kann. Das erste Mal hat es mega gut geklappt. Innerhalb von einer Minute oder so war ich eingeschlafen. Zweite Mal hat es gut geklappt, wieder innerhalb von einer Minute eingeschlafen. Beim dritten Mal fand ich das irgendwie auf einmal gruselig. Und dann schweift meine Gedanken so ab und ich dachte darüber nach, wie gruselig das ist und war so voll in meinen Gedanken und dann sagt dieser Hypnose-Mensch in seinem Einschlaf-Podcast, ja, auch wenn deine Gedanken abdriften, irgendein Teil ist mit mir verbunden und wird dich hierhin zurückführen. Und in dem Moment war ich wieder im Podcast. Ich habe so Panik bekommen. Ich habe das sofort ausgemacht. Ich hatte richtig Angst und dachte mir so, Alter, was ist, wenn der mich hier wirklich hypnotisiert und irgendwelche gruseligen Dinge mit mir macht? Ich habe es danach nicht
mehr gemacht. Der pflanzt dir voll die komischen Sachen ein. Der überzeugt dich ja von ihm, Geld zu überweisen oder sowas.
Sie hat dafür gesorgt, dass Angies Mikrofon umfällt.
Ich bin kurz, ich habe dir so intensiv zugehört, ich war kurz weggetreten, das muss Hypnose gewesen sein. Angie
ist hier fast kurz hypnotisiert, ne?
Nee, aber es fand ich dann wirklich, wirklich gruselig und habe es danach auch nie wieder gehört.
Ist es auch. Und Hypnose funktioniert ja auch, also Hypnose geht. Und grundsätzlich glaube ich, aber ich finde es auch immer ein bisschen gruselig, weil so, es gibt ja auch so den Mythos, dass man eben dann irgendwie nicht mehr aus der Hypnose rauskommt, ne? Oder irgendwie noch da unter dem Einfluss des Hypnotiseurs, was ja oft Männer auch sind. Ich habe noch nie eine Hypnotiseurin. Söse? Nein, eine Hypnotiseurin heißt es wahrscheinlich dann, ne? Das ist keine Hypnotiseuse.
Ich weiß nicht, ob der Unterschied wie bei Masseurin und Masseuse ist,
ja.
Aber...
Ja, aber Hypnotiseuse sehr süß.
Aber genau, ich habe halt hinterher gedacht, irgendwie eine coole Idee, das noch so einzustreuen, aber unterm Strich dachte ich halt die ganze Zeit, es ist halt viel zu unsicher, eine wirkliche Lösung eines Problems quasi durch Hypnose in sowas mit einzubringen, weil das Risiko, dass das nicht funktioniert, weil man eben nicht an dieser Wand vorbeirennt, weil man vielleicht in dem kleinen Schlauchboot vorher untergeht oder, ist doch viel zu groß. Da dachte ich halt, schwierig.
Ja, und vor allem halt auch so eine Millionen-Dollar-Exkursion nur darauf aufzubauen, dass diese Hypnose-Nummer klappt.
Ja. Also es ist auch, ja, es ist vieles mit Hypnose möglich, aber bei weitem nicht alles, was Film, Funk und Fernsehen immer mal wieder behaupten. Also man kann niemanden dahin hypnotisieren, irgendjemanden umzubringen.
Aber Angie war schon mal ein Huhn.
Oh, Kathi, ich wusste, dass du das sagst.
Gott sei Dank keine Taube. Das müssen wir jetzt mit in den Verschlag.
Aber ich glaube auch, dass man ja mehrere Anläufe braucht, um, glaube ich, wirklich bestimmte Dinge dann zu tun. Ich sage jetzt mal als Beispiel, jemand will aufhören zu rauchen. Da hast du ja nicht, okay, du sitzt da 10 Minuten, der hypnotisiert dich und dann hörst du sofort auf. Also ich glaube, du brauchst da mehrere Sitzungen, damit das irgendwie richtig funktioniert. Nö. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass so ein kurzes Treffen in der Garage da irgendwo oder irgendwo hinter einem Schuppen da was gebracht hat, oder?
Weiß und nicht. Hypnose funktioniert nicht bei jedem. Also auch nicht das bei jedem gleich gut. Weil ich glaube, um solche Informationen zu verankern mit Bild und allem Möglichen, musst du relativ tief reinkommen. In die Psyche.
Ja, das meine ich halt. Also das ist halt also, nicht in 5 Minuten gemacht. Und der hätte ja auch erstmal gucken müssen, halt, ob er das funktioniert mit ihm eben. Das wäre ja auch noch ein zusätzliches Risiko, dass es dann vor Ort gar nicht funktioniert, weil das gar nicht aktiviert wird. Ne?
Ja.
Also es war eine ganz wackelige Angelegenheit, das Ganze. Aber es hat ja geklappt, zum Glück. Aber ihr fandet es auch ein bisschen komisch, ne, das Ganze, oder? Es war auch so ein bisschen so, okay.
Ich fand's ein bisschen drüber. Also.
Ja.
Das hätte man anders lösen können. Also
ja, und ich fand, das war auch irgendwie so groß. Ja, bei ihrem 100. Fall wird es ganz dicke mit CIA und weiß ich nicht was alles. Aber es war irgendwie, man hätte sich auch eine schöne Folge mit Bibliothek und einem Kobold oder so vorstellen können. Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, du bist jetzt hier quasi schon am Ende. Lass uns doch noch CIA, FBI, Geheimagenten und Co. noch reinbringen und Bomben und alles.
Also, ne, wir wissen ja, Bob wurde hinter der Lagerhalle hypnotisiert. Und also A, hat er die Information, dass mindestens ein Maulwurf in der ganzen Sache drin ist, wo ich dann auch denke, da hat Herr Hedden aber echt schlecht gecastet, wenn er von mehr als einem Maulwurf sogar ausgeht, aber zumindest schon mal einem. Das ist das eine. Dann das andere, er weiß dann nicht nur auf einmal alles, sondern eben auch, dass diese Ahnenbilder nicht einfach nur Ahnenbilder sind, sondern natürlich eine Geheimtür.
Mhm.
Wenn man diesen Figuren nämlich die Augen drückt, dann schiebt sich das Ganze zur Seite.
Und es muss an mehreren Stellen gleichzeitig gerückt werden. Also alleine hätte er das auch gar nicht geschafft, der Bob. Der braucht Unterstützung.
Nein. Weder er noch Skinny hätten das alleine schaffen können. Und auf jeden Fall gehen sie denn dann durch diese Tür durch, finden mehrere leere Steinkisten, was natürlich Särge sind. Und spätestens hier ist Peter Angsthase wieder voll da. Und einer der Särge ist auch tatsächlich leer, da ist kein Staub mehr drauf, alles das. Und man guckt rein und da liegt ein Sprengkopf drin, also eine Bombe. Und das kommt ihnen natürlich alles ein bisschen sehr seltsam vor. Beim Rausgehen finden sie dann auch den ehemaligen Bewohner des Sarges in der Ecke, nämlich einen Haufen Knochen.
Ja.
Und spätestens hier ist Peter am Ende mit den Nerven und will einfach nur noch nach Hause. Man geht dann wieder raus und ja, dann ist halt ganz klar, also man presst dann auch Olin noch mal ein bisschen aus wie eine Zitrone und er gibt relativ schnell alles zu. Er gehört zur CIA. Dafür, dass der ein CIA-Agent ist, knickt der verdammt schnell ein.
Das stimmt.
Er hat, also ursprünglich war der Plan, schon die erste Gruppe, die da war, quasi mit der kompletten Insel ins Nichts zu bomben. Das konnte er aber verhindern, indem er sagt, hey, gebt mir wenigstens die Chance, die da irgendwie wegzukriegen mit der zweiten Gruppe. Das ist der Versuch, den sie da gerade gestartet haben. Und
genau,
es sind also
der
nicht
Countdown
läuft.
Läuft.
Und es sind nicht nur irgendwelche Raketenköpfe, es sind natürlich Atomsprengköpfe, drunter haben wir es gerade nicht. Und ja, dann sagt er eben, also ihr habt jetzt ungefähr noch eine Stunde, bevor CIA hier mit mindestens 12 Leuten anrückt. Es sind hinter mindestens der deutlich weniger.
Weil natürlich die Insel auch permanent videoüberwacht ist.
Ja, natürlich. Die Insel hat ihren eigenen Satelliten quasi. Und das eine Schiff ist aber Gott sei Dank so gut versteckt, dass man es zumindest im Dunkeln nicht findet. Und natürlich kommt das CIA im Düstern, wann auch sonst. Und Justus
ist auch total unauffällig mit 12 Hubschraubern gefühlt da mit Suchscheinwerfern. Ist total unauffällig.
Ja, völlig.
Das die ist machen so eine ja auch Spezialeinheit, die sich eigentlich. Nein, ganz unauffällig.
Also, ne? Und Justus hat dann die tollste Idee aller Zeiten und läuft da quasi wie so ein kleiner General immer auf und ab und weist seine Truppen ein. Es landen dann 3 Hubschrauber, wo 7 Leute aussteigen. 5 rennen los, 2 bleiben da, um auf die Hubschrauber aufzupassen. Wo ich dann auch gedacht habe, bei welcher Gurkentruppe haben die gelernt?
Ja, also, ganz schlecht.
Bob ganz geht dann auf diese 2 zurückgebliebenen, naja, zurückgelassenen Soldaten zu. Und sagt dann, ach, ist aber nett, ne? Ihr wollt uns retten und die anderen Bekloppten sind da hinten. Das sind die, die sie haben wollen. Dieser Soldat ist erstmal etwas verwirrt, was ich noch verstehe, wenn ein Teenager auf dieser Insel auf dich zuläuft, den du da nicht geplant hast. Und ich glaube, Juan ist es, der dann diese beiden Soldaten mal eben von hinten ausnockt. Ich dann auch denke, haben die keine Helme an? Was ist los? Nein. Ja, auf jeden Fall, die beiden werden an die Hubschrauber gekettet. Die Hubschrauber werden mit ein bisschen Laub im Motor, Lianen in den
Die werden dekoriert. Motoren. Schöner Wohnen
ja,
mit
Justus.
Ja, die
machen die ein bisschen hübsch und reißen noch ein paar Kabel raus, die im Weg sind. Dann schnappt man sich den Rest der Truppe, weil die anderen 5 von dieser offensichtlichen Gurkentruppe sind unten in der Kommandozentrale eingesperrt. Man hat also den Geheimgang zugemacht. Jetzt kann man ja einfach schön nach Hause schippern. Sie schippern natürlich nach auf die Hauptinsel, um dann von dort wegzufliegen. Und also nach Ponape. Und auf dem Weg dorthin, also sie haben ungefähr 8 Stunden Schifffahrt vor sich, wird dann kurz sich darüber unterhalten, was machen wir jetzt? Weil Justus sagt natürlich, naja, sie als Sphinx, sie müssen sich jetzt auch noch zur Verantwortung stellen. Da kommen schon ein paar Jahre Knast zusammen. Hayden ist sowieso ruiniert, mehr oder weniger. Also zumindest der Ruf ist ruiniert. Wenn das rauskommt, die USA wird auch nicht besonders gut dastehen, weil A, haben sie Kulturgüter zerstört und eben zum Waffenlagern genutzt. Das hat der Rest der Welt nicht so gerne. Mhm. Und last but not least besagte Anne, die bis jetzt nichts gesagt hat, wahrscheinlich weil sie die ganze Zeit schlafen musste, weil sie ist immer noch leicht neben der Spur, sagt dann, sie ist quasi die dritte Haddon, sie gehört auch zu dem Clan und wollte aber ihre beiden älteren Geschwister quasi ans Messer liefern, weil sie das nicht gut findet, was sie da machen. Das ist auch so ziemlich der einzige Satz von dieser Frau, glaube ich. Viel mehr Text hat die nicht.
Ja, fühlt, aber sonst ist sie halt auch müde die restliche Zeit.
Ja,
die ist, ja, die ist auch sehr anstrengend. Guck mal, da ist hohe Luftfeuchtigkeit, die Zeitverschiebung.
Ja.
Diese Leichengerüche, die da, das riecht ja auch dann einmal ganz komisch.
Eingesperrt drin, ne? Sein. Also ja, ich verstehe es schon.
Gut. Nicht gut.
Dr. Swenson macht Justus aber dann quasi den Vorschlag, na ja, wenn wir denn in den Staaten wieder landen, in L.A., wenn die Presse sich auf euch stürzt und wir quasi hinten mit dem Rest der Masse verschwinden, dann ist doch alles gut. Dann muss doch keiner davon wissen, dass wir auch da waren. Aber erstmal.
Da habe ich eine Logikfrage. Da habe ich eine kurze Logik.
Nur eine.
Eine gerade brennt mir auf der Zunge. Die schippern ein Stück mit dem Schiff und dann ist ja klar, dass die alle zurückfliegen. Mhm. Aber wir haben da zwei Containerschiffe oder Forschungsschiffe. Wie kommen die denn wieder nach Haus?
Die bleiben einfach da.
Die bleiben einfach da liegen.
Ja, das kann denen doch egal sein. Ich meine, die fahren ja mit dem ersten Containerschiff wieder zurück. Das gemietete Boot von Bob und Justus bleibt liegen. Und die zweite. Und
das andere.
Ja.
Ja.
Und das zweite Containerschiff kann ja auch nicht flugtauglich. Ja, und sich da so drüber aufzuregen, dass das die so eine Umweltkatastrophe machen und bla und blu, dann aber das Schiff da liegen lassen. Also, nee.
Mm-mm. Ja, aber ich meine, die CIA muss ja auch irgendwie noch nach Hause rudern. Also.
Ach so, meinst du, die sind dann, haben den Hubschrauber dann mit den Händen auf das andere Frachtschiff getragen und sind dann zurück? Mm-hmm. Ah, okay. Ja, dann ist das ja okay. Dann können wir das noch so
das
lassen.
Bötchen mit draufgezogen.
Ja.
Ja. Ja, aber das hinkt an das.
Ja, das hinkt an vielen Stellen.
Es hängt an vielen Stellen.
Auf jeden Fall, es wird nach Hause geflogen, man kommt wohlbehalten an. Jelena fliegt Bob in die Arme. Also ich glaube, hier haben wir die Bestätigung, dass die zwei nicht nur befreundet sind, so wie die sich begrüßen. Die anderen beiden Fragezeichen kommen dazu. Jelena hat gefühlt die gesamte Presse Amerikas eingeladen, so hört es sich zumindest an. Und Justus hat also nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern er hat natürlich auch noch daran gedacht, die Festplatte mit den Informationen auszubauen, um die eben der Presse übergeben zu können, beziehungsweise beweisen zu können, das stimmt alles so, wie wir das hier erzählen. Der Rest der Sphinxen verschwindet mit der restlichen Reisemenge, winkt noch mal kurz und verschwindet dann durch die Tür und verlässt den Flughafen. Die drei geben eine Pressekonferenz. Ende. Also ich finde das Ende auch sehr abrupt.
Mhm. So.
Zack, bumm, aus. Fertig. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob es ein lachendes Ende war. Ich glaube nicht.
Nein.
Mhm. Und dann kommt die Abschlussmusik. Und dann sind wir fertig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Fertig mit der Welt.
Fertig mit der Welt. Ja.
Ja.
Hui. Ja.
Es war spannend. Es war ein Ritt.
War ein ganz, ganz wilder Ritt mit vielen Nickerchen.
Ja.
Leider nicht für uns.
Ich muss sagen, also ich komme jetzt schon fast zur Bewertung, aber ich muss sagen, ich habe die Folge ewig nicht mehr gehört und ich hatte sie besser im Kopf, als sie ist.
Okay.
Also ich hatte sie tatsächlich so in Erinnerung, sie ist nicht wirklich schlecht, nur komplett unlogisch und viel zu groß.
Ja.
Also ist CIA, irgendwelche versteckten Waffen, wo ich dann gedacht habe, Leute, geht's eine Nummer kleiner?
Ja, und ich finde, wenn man halt andere von den Dreierfolgen sich anguckt, also zum Beispiel der Dreitag, da ist ja die einzelne Geschichte wesentlich kleiner.
Ja.
Aber die sind halt einfach total genial miteinander verwoben.
Mhm.
Und dann die, wie heißt sie, Feuermond?
Mhm.
Die ist halt einfach genial.
Also ich finde generell, die anderen Jubiläumsfolgen versuchen nicht so, sich ganz so groß aufzuplustern. Mhm. Die sind etwas klar, die sind gut, mehr oder weniger, das ist Geschmackssache. Also sie sind gut, aber sie versuchen nicht so dieses wir müssen jetzt hier das ganz große Ding rocken.
Ja, man wollte viel.
Mindestens.
Genau, man wollte viel.
Man wollte, ja,
man
viel,
wollte jetzt zu viel. Zur 100. Folge wollte man ja ganz viel auf den Teller bringen.
Das sieht man schon, ja, allein, wie gesagt, an dieser Gestaltung, die ich auch gut und clever finde mit diesen einzelnen Kapiteln. Also das, man hat sich ganz, 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 ganz viel gedacht. Und darüber ist es dann, ja, so ein bisschen, wir haben hier Teil 1 53 Minuten, Teil 2 56, Teil 3 57 Minuten. Das sind schon drei dicke Klopper geworden, muss man sagen. Und ich glaube, da war einfach so die Idee, alles rein, was geht. Ne? Wir müssen hier jetzt unsere erfolgreiche Serie einfach nochmal zeigen, wie gut wir denn eigentlich sind und was wir alles können. Das war, glaube ich, so die Idee.
Mhm. Also ich finde, es sind auch viele gute Ideen dabei, eben diese Kapitel zu nehmen, die alten Folgentitel zu nehmen. Kenneth und Patrick werden nochmal erwähnt, also auch, ne, das. Mhm. Aber oder auch wenn man die drei Cover nebeneinander liegt, ergibt es ein großes Bild.
Das ist eine total schöne Idee.
Ja, ja, das finde ich also auch super. Also es sind viele gute Ideen da drin, die Kleinigkeiten drumherum, aber die Geschichte an sich ist zu groß und ihn da, also man hat so das Gefühl, die wussten irgendwann nicht mehr, wann gut ist. Und noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Also so fühlt es sich für mich an. Und irgendwann wird es einfach abstrus und leider auch unlogisch. An vielen Stellen.
Bevor wir zur Bewertung kommen, wollte ich mit euch mal kurz aufs Cover schauen. Ein Cover und trotzdem drei. Ne? Man hat ja quasi jede Folge auf dem Cover mit. Was sagt ihr dazu?
Ja, finde ich eine süße Idee.
Ich finde es wirklich gut, ja.
Ja, auch das ist halt diese drei Teile, wenn du sie aneinander legst, die Hüllen sozusagen, dass du dann ein großes Bild hast.
Ja.
Das ist eine smarte Idee. Und es sagt eigentlich alles, was vorkommt in der Folge, kommt auch vor.
Finde ich auch.
Insofern.
Ganz nett.
Ja, ist auf jeden Fall ein
gutes. Also es ist auf jeden Fall ein Cover, was der Folge entspricht. Nicht, wie wir es ja schon hatten, wo du denkst, was hat das mit der Folge zu tun? Also hier passt es absolut.
Ja, sollen wir dann jetzt in die Bewertung gehen oder habt ihr noch irgendwas, was euch gerade wichtig ist?
Nö, ich habe gesagt, also das Einzige, dass du
meinen Hypnotisierten. Kann ich auch in der Bewertung, alles gut. Nein, passt.
Ja,
schon.
Ich hab beigetragen, dass du mein hypnotisiertes Huhn warst, von daher können wir jetzt gerne Schluss machen.
So, dann wollen wir schnell zur Bewertung kommen. Kathi, dann darfst du direkt starten. Für diesen frechen Kommentar ziehe ich dich jetzt als Erster ran.
Ja, also ich muss sagen, im Endeffekt habe ich es ja schon gesagt. Ich finde, es ist zu viel. Man hat versucht, da vieles auf den Teller zu legen. Trotzdem schöne Ideen dabei. Deshalb finde ich, es ist jetzt keine grüne Kobold-Folge schlecht, aber halt auch nicht gut. Deswegen gebe ich 5 Punkte.
Okay. Was wirft denn Jenny in den Ring?
Ja, also vieles haben wir ja auch schon alle festgestellt. Also es ist spannend und es ist ein gutes Rätsel. Fakten vermischt mit Fiktion, das gefällt mir wieder ganz gut. Es gibt Mumien, da bin ich ja immer dabei. es gibt eine tolle Musikauswahl. Wir haben hart abgedanced zwischendurch, das haben wir auch schon im Vorfeld gesagt. Es zieht sich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich etwas. Da hätte man es ein bisschen einkürzen können, aber man wollte halt noch mal groß auffahren. Alte Namen tauchen auf, alte Weggefährten werden erwähnt, Candace und Patrick zum Beispiel, das finde ich total schön. Und auch, was du eben vorgelesen hattest, Angie, diese Kapitelbenennung, finde ich total nett, dass man das alles nochmal so reingewurstet hat. Und wer hätte denn damals 1979 gedacht, dass wir wirklich über 100 Folgen irgendwann haben werden? Und insofern hätte ich normalerweise 6 Punkte gegeben. Ich gebe aber einen 7. Punkt, weil ich persönlich sehr auf diese Folge gefiebert habe. Es war damals nicht klar, ob es überhaupt noch Kassetten geben wird in dem Jahr. Oder auch jetzt ist es ja schon so, man weiß nicht genau, wie lange es überhaupt noch Kassetten geben wird. Deswegen gebe ich 7 Punkte für die Folge.
Okay. Kerstin, gehst du mit oder was ist dein Votum?
Also in vielem stimme ich, oder mit nahezu allem stimme ich mit Jenny überein. Das Erwähnen von alten Wegbegleitern finde ich auch super. Ich hätte es noch nett gefunden, wenn Onkel Titus und Tante Mathilda dann auch mal was gesagt hätten. Weil sie kommen nämlich nicht drin vor, sie werden nur erwähnt. Bei der Musikauswahl finde ich es eine schöne Mischung. Es kommen wirklich so die ganz alten Europa-Sachen nochmal raus, die man aus Huibu und all den anderen Europa-Klassikern auch kennt. wo man auch sofort weiß, ja, Europa, danke. Mhm. Gefühlt hatten die ja früher nur 3 Musikstücke und die haben sie immer wieder verwendet. Das sind halt auch so diese Vibes, wo du denkst, so, ja, ich sitze wieder auf meinem Kinderzimmerboden. Und grundsätzlich, es hat vieles Gutes, aber die Geschichte an sich will zu viel und schafft es einfach nicht, weil es schlicht und ergreifend an ganz vielen Ecken unlogisch ist. Ich glaube, für die Erwachsenen ist sie an vielen Ecken schlicht und ergreifend unlogisch und für die Kinder oder die Jüngeren an manchen Stellen auch einfach zu verworren, wo du denkst so, wo bin ich, was wollen die, wo wollen die hin? Deshalb lege ich mich mal zwischen die beiden Schwestern und gebe 6 Punkte.
Ja, jetzt fehlt nur noch Angies Bewertung fürs Gesamtbild.
Bei vielen kann ich zustimmen. Also irgendwie habe ich mir so aufgeschrieben, unrundes Rad. Also irgendwie passt es zusammen, aber irgendwie auch nicht. Musik und Stimmung gibt es auf jeden Fall einen Extrapunkt, ist ein Knaller. Also ne, wie gesagt, auf dem Schiff ist sehr atmosphärisch, dass Teil A wirklich eher so neuere Musik und neuere Zwischenstücke sind und in Teil B, was Kerstin schon gesagt hat, ganz viele Klassiker, die man halt einfach kennt, ne, wo man dann auch mal abgrooft und die dann, ne, deswegen sind die Teile ja auch lang, die dann auch schon mal länger ausgespielt werden, als sie üblicherweise in einer normalen Folge sind, wo man alles kurz halten möchte. Ja, Peter ist natürlich, steht total im Fokus, das finde ich total klasse, dass er da mal glänzen darf. Hingegen Justus kackt so ein bisschen ab, weil wenn man jetzt mal über die ganze Folge nachdenkt, Justus löst eigentlich kein einziges Rätsel alleine. Er guckt ab, er lässt sich durch Jelena helfen. Das Einzige, was sein Kniff war, dass er eben diese Festplatte gesichert hat, das war das Einzige, wo er von mir Props bekommt. Ja. Aber ansonsten hat Justus da echt nicht viel gelöst. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja, da ist Justus einfach nicht er selber. In Teil 1 finde ich halt Jelena ein Knaller, lieb ich. Ich finde, die hätte irgendwie da noch viel mehr Justus ins Box...
Ins Boxhorn?
Es ist ja, Boxhorn, aber es ist eigentlich nicht. Angst machen.
Dann sagen wir, Jelena hätte Justus noch viel mehr an den Karren pissen können. Genau, Teil B.
Sprüchekartei, nehmen wir das.
Ich bin auch echt nicht gut in Sprüchen, ich sag dir immer falsch. Genau, Teil B eben Schiffsatmosphäre und dann auch ne, auf der Insel und irgendwie in Teil C ist halt viel Gerammel irgendwie, hin und her und rein und raus und das stresst mich irgendwie. Zum Teil passiert irgendwie gar nichts und dann passiert wieder viel und es ist viel gewollt. Also alles in allem muss ich sagen, ich finde, es ist eine schöne Folge, die aber wirklich viele Logikfehler hat und viele Schwächen hat und bei mir gibt es halt echt noch mindestens 2 Nostalgiepunkte und deswegen komme ich dann auch auf 7 Punkte. Ich hatte eigentlich ursprünglich, wollte ich so wie Jenny 6 geben, aber da ist zu vieles, was so clever gemacht ist, dass ich sage, dann gebe ich da die 7 Punkte. Und dann kommen wir insgesamt auf 6 Punkte. 6,25. Genau. Also sind wir bei 6. Und ja, ich habe mal so gelesen, es gibt halt Fans, die sagen, beste Folge, mega gut gemacht. Und es gibt halt auch viele, die sagen, nee, nicht so mein Ding, ist irgendwie alles so ein bisschen unrund. Deswegen glaube ich, sind wir dann mit einer durchschnittlichen 6 auch ganz, kommen wir ganz gut ran. Ja, bin ich mal gespannt, absolut, was unsere HörerInnen dazu sagen, ob sie da auch bei einer 6 rauskommen würden oder viel besser oder viel schlechter. Ja, und ich würde sagen,
ich habe hier in der Schublade noch ein paar Maiskörner. Eigentlich wollten wir mal Popcorn machen. Ja. Wollen wir die vielleicht mal verfüttern gehen?
Ja, das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt mal zu den Tauben.
Ich will gucken, wie es heute keine Perle geht.
Gut. Meine heißt Pearl.
Meine bekommt keinen Namen. Das ist eine Taube.
Oh, Kathi. Du bist echt ganz schön grausam. Bin enttäuscht. Dann geben wir dir einen Namen. Dann geh halt.
Nein. Und Kerstin?
Ich nenne meine Melody.
Okay. Ja dann würde ich sagen, kein Fenster auf, sondern wir lassen einfach die Tür auf beim Rausgehen.
Ja.
Dann kommt. Ja. Dann gucken wir mal, wie es den Tauben geht. Danke, Kerstin. Das war so eine gute Idee.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.